Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es ist mal wieder Zeit für eine Übersicht über die NHL-Playoffs. Der Stanley Cup ist in greifbarer Nähe für 8 Teams, vielleicht nicht mehr für ganz 8 Teams, weil einige sich schon ein bisschen rausgeschossen haben in dieser zweiten Runde der Playoffs. Aber darüber muss gesprochen werden, weil hier Spektakuläres abgeht. Und das können wir und das kann man nicht viel besser machen als mit Tom Kanzok von schlittschuhtour.de. Hallo Tom.
Jetzt hast du mir ja schon den Weg bereitet. Jetzt muss ich mich anstrengen heute.
Hallo. Jetzt musst du dich anstrengen, ja. Du musst abliefern. Ja. Tom ist werktäglich für uns immer der Experte, bringt uns seine NHL-Dailies. Und Tom, jetzt am Tag der Arbeit müssen wir mal über das Geschehen am Wochenende berichten. Und wir fangen an. Wir wollen alle Serien mal ein bisschen durchgehen. Wir fangen an mit einem absoluten Spektakel, was sich vorgestern abgeliefert hat in Ottawa. Ottawa führt gegen die New York Rangers mit 2-0 in der Serie. Und was war das für ein Spiel 2. 6-5 für Ottawa nach der zweiten Overtime.
Ja, das war wirklich schon ein Wahnsinnsspiel gewesen. Ottawa war zwischendurch eigentlich mausetot gewesen. Die Rangers haben schon mit 5-3 geführt gehabt und Ottawa hat es dann noch geschafft, wieder zurückzukommen. Insgesamt übers Spiel gesehen auch ja vermutlich verdient gewesen und ein Name, den man vielleicht vor dem Spiel oder vor den Playoffs gar nicht so großartig auf der Liste hatte, ist dann Jean-Gabriel Pageau, der in dem Spiel einen Hattrick erzielte, beziehungsweise ja dann noch das vierte Tor hinten dran halt den Game-Winner in der zweiten Overtime erzielt hat. Und das war wirklich historisch, denn er ist damit der zweite Spieler in der NHL-Geschichte, der das schafft, einen Hattrick in der regulären Spielzeit und dann noch den Overtime-Winner als vierten Treffer in einem Spiel. Das hat vor ihm bisher nur ein Spieler geschafft und es war wirklich historisch. Und er hat in der Hauptrunde 13 Treffer erzielt und das war dann jetzt mit den 4 Treffern hat er schon 5 jetzt in den Playoffs, also zeigt wieder, dass das Roleplayer dann tatsächlich in den Playoffs quasi so die Serien entscheiden können.
Ja, und Erik Karlsson, über den müssen wir natürlich auch wieder sprechen, der hat gegen Boston schon den Unterschied gemacht. Macht er jetzt gegen die Rangers auch im Moment schon den Unterschied?
Also man sieht auf jeden Fall in den Spielen bisher, dass die Rangers extrem Respekt vor ihm haben, dass sie ihnen teilweise auch ein bisschen mehr Platz geben, wenn die Sens noch in ihrer eigenen Zone sind und das Spiel noch aufbauen, dass sie da gar nicht versucht sind, so großartig Druck auf ihn auszuüben, weil sie wissen, dass er dann mit einer Aktion das ganze Eis quasi für sich haben kann. Ein bisschen Sorge hat man natürlich bei den Senators, weil er jetzt auch in Spiel 2 zwischenzeitlich mal kurz vom Eis musste, beziehungsweise auch von der Bank in die Kabine gegangen ist. Er hatte einen Zweikampf an der Bande, wo er sich dann scheinbar wieder an seinem verletzten Fuß, er hat ja in der ersten Runde gegen Boston mit einem Haarriss in der Hacke gespielt. Es hieß von den Senators, dass die Verletzung wohl schon verheilt wäre, aber in der Situation sah es so aus, als wenn da wieder Schmerzen aufgetreten sind. Er kam dann aber wieder zurück und hat weitergespielt, aber es gab ein, zwei Aktionen, die kanadischen Kollegen hatten das dann sehr gut aufgeschlüsselt. Es gab ein, zwei Aktionen, wo man dann gesehen hat, dass er ein bisschen unruhend läuft und den rechten Fuß nicht ganz optimal belasten kann, sagen wir es mal so. Aber er macht immer noch den Unterschied oder kann immer noch den Unterschied ausmachen und drückt auch in der Serie wieder seinen Stempel auf.
Ja, die Serie geht morgen weiter, dann in New York. Es ist dieses schwedische Duell Henrik Lundqvist gegen Erik Karlsson. Sollten die Ottawa Senators weiterkommen, sehen wir Henrik Lundqvist bei der WM?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Er hatte jetzt ja nicht so die super Saison gespielt, beziehungsweise hat er hier und da mal so ein kleines Tief mit drin, wo dann auch Antti Raanta ihn vertreten hat im Tor der New York Rangers. Vielleicht war der Sommer dieses Jahr ein bisschen zu kurz durch den World Cup of Hockey vorher noch. Ist eine schwierige Frage. Ehrlich gesagt kann ich es mir irgendwie nicht so vorstellen. Ja. Aber alles ist möglich.
Ja. Also die Ottawa Senators führen mit 2-0 in dieser Serie gegen die New York Rangers. Die Serie wechselt jetzt in den Madison Square Garden. Gibt es den Weg noch zurück für die Rangers?
Auf jeden Fall. Also die Playoffs sind ja immer so offen und die Spiele waren jetzt auch nicht so eindeutig. Du hast es ja gesagt, dass das 6-5 in zweiter Overtime, wo die Rangers eigentlich eine sehr gute Phase hatten und schon mit 2 Treffern geführt hatten, wo das Spiel eigentlich schon abgeschrieben war. Und Spiel 1 war eine mehr oder weniger glückliche Aktion von Erik Karlsson, wo er kurz vor Schluss Henrik Lundqvist am Kopf trifft von hinter der Torlinie. Und damit den Siegtreffer erzielt zum 2:1, also auch ein enges Spiel gewesen. Also ich glaube schon, dass die Rangers hier noch nicht abgeschrieben sind, auch wenn sie jetzt 2:0 zurückliegen.
Die Pittsburgh Penguins führen auch 2:0. Allerdings haben sie die in Washington eingefahren. Washington liegt mit 0:2 zurück nach den ersten beiden Spielen in eigener Halle. Und es könnte wieder ein Desaster geben. Man möchte so gerne Alexander Ovechkin mit dem Stanley Cup zusammen sehen. Und es könnte sein, dass es wieder dieses Jahr nichts wird. Was läuft da in der Serie falsch bislang für die Capitals gegen Pittsburgh?
Ja, das ist schwer zu sagen. Sie kriegen scheinbar die Tore nicht, die Scheiben nicht ins Tor. Pittsburgh macht das recht clever und schlägt in den entscheidenden Phasen zu. Sie haben Rollenspieler, wer weiß, wo sie die immer wieder ausgraben. Jake Günzel, der jetzt in dieser Saison dazu kam und mit Sidney Crosby in einer Reihe spielt, hat in Spiel 2, glaube ich, einen Hattrick erzielt. Jetzt hat er schon sieben Treffer in den Playoffs erzielt. Das ist halt auch einfach eine Sache, die Pittsburgh in der letzten Saison schon stark gemacht hat in den Playoffs. Sie haben dann natürlich ihre Superstars vorneweg mit Sidney Crosby und Evgeny Malkin. Dazu Phil Kessel, der auch wieder ein absoluter Playoff-Performer ist. Und bei den Caps ist es leider so, dass Braden Holtby nicht bisher die beste Rolle spielt in dieser Serie. Das ist ja auch leider eine Parallele zum letzten Jahr, wo er den Caps dann nicht die entscheidenden Saves in den Situationen gegeben hat, wo sie gebraucht hätten. Und Kevin Shattenkirk ist bisher in der Serie auch kein Faktor, aber insgesamt bei 5 gegen 5 machen die Caps eigentlich einen guten Job und sind eigentlich auch das Team, was hier das Spielgeschehen mehr oder weniger bestreitet. Ganz interessant finde ich, das habe ich dir im Vorgespräch eben schon gesagt, dass das tatsächlich die Serie ist mit den wenigsten Schüssen von allen vier Serien, die wir in der zweiten Runde der Stanley Cup Playoffs haben. Und das bei den beiden Teams, wo wir eher von Offensive ausgehen und denken, dass es ein Offensivspektakel sein müsste, finde ich schon sehr interessant.
Philipp Grubauer hat schon gespielt für die Washington Capitals. Ja. Tom Kühnhackl ist für die Pittsburgh Penguins im Einsatz. Wie machen die beiden sich? Wie schlagen die beiden sich?
Ja, Grubauer hatte einen undankbaren Job in Spiel 2, kam dann rein nach zwei Dritteln und hat noch drei Tore sogar noch bekommen, musste dann Braden Holtby hier ersetzen. Das war natürlich eine Situation, zwei Treffer hat er bekommen, der letzte war ein Empty Netter, aber ist ja egal. Also einen undankbaren Job dann so nach zwei Dritteln reinzukommen. Natürlich will Barry Trotz hier seinem Team dann nochmal so ein bisschen den Push geben und sagen, hey, passt auf, wir müssen jetzt auch mehr an die Defensive denken und nach vorne dann halt von vorne die entscheidenden Treffer erzielen. Und dann bekommt er direkt ein Gegentor, wo er nicht ganz gut aussieht, wo er seinen Schläger vielleicht eine Sekunde zu früh hochhebt und damit dann den Treffer durch die Beine kassiert. Tom Kühnhackl hat ja Spiel 2, glaube ich, gar nicht auf dem Eis gestanden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Spiel 2 stand er wieder auf dem Eis, sorry. Ja.
11:31 hat er auf dem Eis gestanden.
Ja, dann zeigt das, dass er mir gar nicht so aufgefallen ist. Kühnhackl ist ja sowieso eher so ein Rollenspieler, der ja dann eher verhältnismäßig wenig Eiszeit bekommt und mehr durch seine Arbeit dann auffällt. Kühnhackl ist halt der Spieler, der jetzt dann regelmäßig spielt und Grubauer muss halt dann leider den Job antreten, wenn die Caps dann sagen, okay, wir entscheiden jetzt wir wechseln jetzt die Goalies.
Ja, also Philipp Grubauer und Tom Kühnhackl auch in dieser Serie dabei. Die Pittsburgh Penguins führen mit 2:0 bei den Washington Capitals. Jetzt geht die Serie zurück. Heute Nacht gibt es das erste Spiel in Pittsburgh. Pittsburgh gegen Washington. Auch hier die Frage, gibt es einen Weg zurück für Washington?
Es ist schon extrem schwer jetzt gerade gegen Pittsburgh, die ja der Titelverteidiger sind. Und wie schon gesagt, sie haben dann zaubern dann da plötzlich Rollenspieler aus dem Hut und Spieler, von denen du vorher nicht gehört hast oder die vielleicht einige Experten schon gehört haben, aber wo du nicht damit rechnest, dass sie plötzlich so eine präsente Rolle spielen. Und sie haben dann die Spieler im Kader, die dafür sorgen können, die dann quasi Karrieren entscheiden können, beziehungsweise die dafür sorgen, dass bestimmte Spieler dann eine große Karriere bekommen. Crosby ist da wirklich stellvertretend vorneweg, der viele, viele Spieler einfach schon groß gemacht hat. Aber insgesamt sind die Caps eigentlich so gut aufgestellt und haben so eine gute Mannschaft in dieser Saison und ja, in der Vorschau auf die Serien habe ich auch gesagt, das ist eigentlich jetzt, das muss das Jahr der Cap sein, weil sie alles, ihren kompletten Kader darauf ausgerichtet haben, dass es dieses Jahr klappt. Also klar, die Möglichkeit besteht. Sie haben selbst auch eine sehr gute Offensive. Nicht nur Alex Ovechkin kann da Tore schießen. Justin Williams hat in der ersten Runde wirklich sehr, sehr stark gespielt. Von TJ Oshie muss mehr kommen. Niklas Backstrom ist vielleicht hier und da ein bisschen abgetaucht. Also da sind schon genug Spieler, die schon dafür sorgen können, dass die Caps hier zurückkommen. Aber es wird extrem schwer jetzt, zumindest erstmal ein Spiel in Pittsburgh zu holen.
Die dritte Serie, über die wir sprechen, ist der Nashville Predators gegen die St. Louis Blues. Da haben die Predators oder sind die Predators mit 2-1 in Führung gegangen. Und Tom, ich habe einen Artikel in dieser Woche gelesen, der ja übersetzt gelautet hat, man müsste die Montreal Canadiens jeden Tag übers Knie legen, dass sie PK Subban getradet haben zu den Nashville Predators. Bist du der gleichen Meinung?
Ja. Es ist ja so, PK Subban hat Spiel 1 für die Nashville Predators entschieden mit 3 Punkten. Man könnte sogar drüber streiten, ob er nicht beim 4. Tor auch noch einen Assist hätte kriegen müssen. Die Diskussion war dann dem einen oder anderen Network, ob er sich sein Tänzchen im Warm-up sparen könnte, was dann schon wieder total albern wird und man erkennt vielleicht zwischen den Zeilen, wohin die Diskussion gehen soll. Aber ja, ich muss sagen, das ist bisher meine Lieblingsserie, weil was die Nashville Predators aufs Eis bringen, ist halt wirklich stark. Sie haben wahrscheinlich die beste Top 4, also die besten Top 4 Verteidiger dieser 4 Serien momentan. Mit PK Subban, natürlich Roman Josi, der Schweizer, mit Ryan Ellis und mit Matthias Ekholm. Das sind einfach 4 Top-Verteidiger und man merkt, dass die St. Louis Blues große Probleme haben, Entschuldigung, die 4 zu kontrollieren, beziehungsweise das gut zu matchen. Und wenn man sich das Scoring anguckt, dann sind halt auch diese 4 Verteidiger eigentlich fast an jedem Treffer ist einer dieser 4 beteiligt. Ich glaube, jetzt die letzten 13 Treffer, da war jeweils einer dieser 4 Verteidiger beteiligt. Ryan Ellis spielt großartige Playoffs. Für viele ist er ja vor allem durch seine Performance bei Weltmeisterschaften bekannt, weil er ja regelmäßig dann zu Team Kanada dazustößt, wenn sein Team nicht mehr in den Playoffs ist. Und hat er immer wieder gezeigt, was für ein großartiger Verteidiger er ist. Und er steht eigentlich, glaube ich, ein bisschen im Schatten dieser gerade von PK Subban und Roman Josi, aber schon die gesamte Saison ist Ryan Ellis eigentlich wirklich sehr, sehr präsent und was die Nashville Predators sich da in den letzten Jahren zusammengebastelt haben an der blauen Linie, ist halt wirklich großartig und ist vielleicht dann auch der Grund, warum sie jetzt wirklich einer der Top-Favoriten auf den Stanley Cup sind, denn aber da haben sie natürlich dann auch, sie haben super Stürmer und selbst die Verletzung von Kevin Fiala, der sich in Spiel 1 verletzt hat, sich den Oberschenkel da gebrochen hat in einer unschönen Aktion, den können sie irgendwie ausgleichen.
Ja, also die Nashville Predators führen mit 2-1 im Moment in der Serie gegen die St. Louis Blues. Auch hier wird es das Spiel 4, wird es in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai geben. Und dann haben wir noch eine letzte Serie mit den Edmonton Oilers, die gegen die Anaheim Ducks spielen. Die Anaheim Ducks haben letzte Nacht in einem wilden Spiel 6-3 gewonnen, nachdem sie 3-0 führten, die Edmonton Oilers wieder auf 3-3 ausgleichen konnten und am Ende stand 6-3 für die Anaheim Ducks. Auch hier habe ich gelesen, die Edmonton Oilers sind jetzt auf Platz 1 bei den Wettanbietern, was den Stanley Cup angeht. Ist das zu sehr Hype oder was macht die Edmonton Oilers in diesem Jahr so stark?
Conor McDavid.
Ja.
Also das ist tatsächlich so einfach und man hat das gerade in Spiel 1 und Spiel 2 sehr deutlich gesehen, wie sehr die Anaheim Ducks da drauf bedacht sind, Conor McDavid quasi, sie haben Ryan Kessler als Schatten von Conor McDavid aufs Eis gebracht und Ryan Kessler hat dadurch offensiv kaum was zustande gekriegt aber hat halt Conor McDavid ausgeschaltet. In Spiel 1 war das dann natürlich dann der Fall, dass Leon Dreisaitl dann halt großartig durchgestartet ist und da wirklich das Spiel an sich gerissen hat und einfach die Lücke genutzt hat, die dadurch entstanden ist, dass Conor McDavid quasi abgeschaltet war. Eine Sache, die hier und da dann auch diskutiert wurde, ob sich Conor McDavid vielleicht sogar in der Serie gegen die San Jose Sharks in der ersten Runde verletzt hatte. Davon war jetzt in Spiel 2 und 3 weniger zu sehen. Er hatte wieder seinen Speed und gerade das Tor zum 3-3, das sollte sich jeder nochmal anschauen, der ja irgendwie die Möglichkeit hat, schnell auf NHL.com zu gehen. Und sich einfach nur dieses Tor zum 3:3 von Connor McDavid anzuschauen, das ist wirklich großartig. Da zeigt er wirklich alles, seine Geschwindigkeit, seine Puckkontrolle, seine Übersicht. Aber was halt auch entscheidend war in dem Spiel, gerade in diesem wilden Spiel gestern, dass lustigerweise genau die Reihe, die in Spiel 1 und 2 dafür zuständig war, Connor McDavid auszuschalten, dieses Spiel mehr oder weniger entschieden hat. Das ist ja die Ryan Kessler und Jakob Silverberg-Reihe. Mhm. Und Kessler hat das Tor zum 6:3 erzielt. Silverberg war zweimal erfolgreich und insgesamt war das dann schon die Reihe, die offensiv für ganz viel Ärger gesorgt hat, sagen wir es so. Und insgesamt muss ich tatsächlich sagen, dass ich sehr überrascht war, dass Edmonton zwei Spiele in Anaheim gewinnen konnte. Und ich war auch überrascht, wie die Ducks auf die Oilers reagiert haben, und zwar schon mit so einem Spielstil, der sehr darauf ausgelegt ist, den Gegner zu beeindrucken und ihm zu zeigen, hey, so viel Platz bekommst du hier nicht, und so diese kleinen Nicklichkeiten hier und da, das fand ich schon interessant, weil eigentlich hätte ich eher gedacht, dass das hier so ein Skill versus Skill Battle wird und sich beide Teams eher versuchen rein spielerisch zu schlagen, aber scheinbar gibt's da im Coaching-Staff der Ducks vielleicht so die ein oder andere, die Idee zu sagen, hey, das sind junge Spieler, die spielen das erste, der Großteil spielt das erste Mal NHL Playoffs. Vielleicht versuchen wir sie irgendwie anders zu beeindrucken und versuchen uns so diesen kleinen Vorteil zu erarbeiten, den wir vielleicht sonst durch das Spielerische nicht haben. Was man auch erwähnen muss in dieser Serie ist, dass Corey Perry einfach überhaupt kein Faktor ist bisher für die Anaheim Ducks, der teilweise sogar in die dritte oder das in Spiel 2 sogar in die vierte Reihe abgeschoben wurde, und dann Head Coach der Anaheim Ducks, Randy Carlyle, hat dann sogar in einer Situation, das ist mir sehr im Kopf geblieben, die Ducks hatten sehr viel Druck in der gegnerischen Zone gehabt, und es gab mehrere Face-Offs hintereinander in der Zone der Edmonton Oilers, und es kam die Getzler-Reihe raus, dann kam die Kessler-Reihe raus, und dann gab es einen 10-sekündigen Wechsel der Corey Perry-Reihe, bevor dann wieder die Getzler-Reihe aufs Eis geschickt wurde, und dann wurde Corey Perry auf der Bank der Ducks eingeblendet, und man hat ihm angesehen, wie angefressen er ist, aber er kann dieses Angefressensein bisher noch nicht so aufs Eis bringen, dass er wirklich Punkte produziert.
Leon Dreisaitl hat 8 Punkte bislang produziert, und vor allen Dingen in Spiel 1 war er mit 3 Assists und einem Tor sehr, sehr stark am ersten Sieg beteiligt. Was macht er für einen Eindruck insgesamt auf dich?
Einen sehr guten. Ich bin ja leider einer der wenigen Personen in Eishockey Deutschland, die ihn immer wieder sehr kritisch sieht und sagt, er müsse wirklich auch mal beweisen, ob er so ein Spiel alleine an sich reißen kann und ob er auch ja dazu in der Lage ist, eine Reihe alleine anzuführen, weil bisher hat er immer wieder, gerade jetzt in der letzten Saison, hat er sehr von Taylor Hall profitiert. Dieses Jahr hat er die ganze Zeit an der Seite von Connor McDavid gespielt. Aber wie ich schon gesagt hatte, in Spiel 1 war Connor McDavid quasi abgeschalten durch Ryan Kessler, der wirklich, müsste man sich auch nochmal anschauen. Also Kessler ist wirklich wie ein Schatten hinter Connor McDavid hergefahren. Das war wirklich diese Oldschool-Manndeckung, wie man sie vielleicht noch aus dem Fußball kennt von früher. Und Dreisaitl hat das dann für sich genutzt, um halt dann dieses Spiel an sich zu reißen. Und das waren genau die Sachen, die ich dann kritisch immer wieder vorher gesehen habe und gesagt, also wo ich kritisch gesagt habe, ich will sowas von Leon Dreisaitl auch sehen, dass er sein Team quasi auf die Schulter nimmt und sagt, so, wir machen das jetzt hier. Ich bin jetzt hier der Leader auf dem Eis und entscheide uns hier dieses Spiel. Und bisher finde ich spielt er eine sehr präsente Rolle in diesen gerade jetzt in dieser Serie gegen die Anaheim Ducks. Ihm kommt wahrscheinlich auch zugute, dass er physisch einen kleinen Vorteil hat gegen den einen oder anderen Spieler oder vor allem gegenüber Connor McDavid, dass er vielleicht nicht so einfach hin und her geschubst werden kann durch die Anaheim Ducks. Bei McDavid ist es natürlich, wenn ihm gerade wie in Spiel 1 dann auch der Speed fehlt, dann hat er natürlich Schwierigkeiten, und dann kann er, weil er halt dann doch relativ schmächtig ist, in Anführungszeichen, auch ein bisschen rumgeschubst werden. Das funktioniert mit Leon Dreisaitl nicht so einfach, und wie gesagt, die Performance in Spiel 1 war wirklich großartig, und insgesamt finde ich, jetzt in der Serie macht er wirklich einen sehr guten Job, und bislang würde ich tatsächlich sagen, ist er neben Cam Talbot der beste Spieler der Oilers.
Das ist ein Lob für Leon Dreisaitl von jemandem wie Tom Kanzock, der nicht immer zimperlich mit Dreisaitl umgegangen ist in der Vergangenheit. Täglich, werktäglich hört ihr Tom Kanzock mit seinem NHL-Daily hier auf meinsportradio.de. Aber Tom, wir haben noch ein weiteres Thema. Das sind nämlich ist nämlich der Draft. Und jetzt wurde die Draft-Lottery ausgelost. Und die Colorado Avalanche haben wirklich alles getan, um dieses Jahr an Nummer 1 draften zu können. Und was haben sie in der Draft-Lotterie gezogen? Das ganz, ganz kleine Los. Sie sind auf Platz 4 zurückgestuft worden. Als erster dürfen die New Jersey Devils beim Draft 2017 losen oder auswählen, einen der College-Spieler. Danach die Philadelphia Flyers und danach die Dallas Stars. Die Vancouver Canucks waren zweitschlechtestes Team, sind auf Platz 5 zurückgefallen. Ein Desaster für Colorado und Vancouver.
Vor allem für Colorado, die ja wirklich, das ist ja die schlechteste Hauptrunde gewesen eines Teams, seit wir quasi diesen Loser Point haben, also dieses System, das bei einem Unentschieden nach 60 Minuten wir noch das Team, was letzten Endes dann im Penalty schießen oder in der Overtime verliert, noch einen Punkt bekommt. Da haben die Colorado Avalanche tatsächlich die schlechteste Hauptrunde der NHL-Geschichte gespielt. Und leider ist es jetzt dann so, dass sie scheinbar nicht mal die Draft-Lotterie gewinnen konnten in diesem Jahr. Also da ist wirklich alles schlecht gelaufen. Und dieser Draft, das muss man ja dazu sagen, es ist halt kein Draft, in dem es Connor McDavid gibt. Es ist kein Draft, in dem es einen Austin Matthews zur Auswahl gibt. Die Rookie-Klasse dieses Jahr ist halt auch keine wie im letzten Jahr. Ach, letztes Jahr war ja sogar noch Patrick Laine dabei und wir haben so viele gute Rookies in dieser Saison gesehen, dass es das wird es wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht geben. Zumindest keine Spieler, die im Draft 2017 gezogen werden. Die zwei Top-Picks, die es dort gibt, sind Nico Hischier aus der Schweiz und Nolan Patrick, der Kanadier. Beide Center. Beides relativ ähnliche Spielertypen und Nolan Patrick hat jetzt leider das Manko, dass er sich am Knie verletzt hatte während der Saison und eventuell etwas abgerutscht ist. Also es gibt tatsächlich einige Experten, die Nico Hischier als First Overall Pick sehen. Und wenn man jetzt die Colorado Avalanche anschaut, sie haben zwar Matt Duchene, aber den würden sie ja liebend gerne abgeben, um vielleicht dann den Rebuild hier zu starten. Nathan MacKinnon haben sie dann noch als Center und dann wäre vielleicht ein Nolan Patrick oder ein Nico Hischier in der Zukunft auf Center natürlich sehr, sehr gut. Aber jetzt sind sie an 4 und das wird natürlich dann wahrscheinlich nicht so der Superspieler. Also man sagt, dass dieser Draft tatsächlich ab der Position 5 wahrscheinlich sehr, sehr schwach sein wird und dass dann eher Spieler für die Tiefe eines Teams sind und das im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir wirklich einen sehr guten Draft hatten oder nächstes Jahr, wo der Draft scheinbar auch wieder sehr, sehr gut sein wird. Das ist schon sehr ärgerlich. Für die Devils natürlich großartig. Sie können jetzt einen dieser beiden Top-Spieler ziehen und sie haben ja tatsächlich sogar noch die Chance, dass Ilja Kowalczuk, also die jährlichen Ilja Kowalczuk-Rückkehr in die NHL-Gerüchte sind wieder losgegangen in der letzten Woche.
Ja, also wir werden es sehen. Auch die Offseason hat sehr, sehr viele spannende Momente für uns in der NHL und werktäglich wird uns Tom Kanzak hier durch die Stanley Cup Playoffs dann begleiten. Wir werden immer mal wieder eine Übersicht über die Spiele bringen. Die Edmonton Oilers führen mit 2-1, sind auf einmal mit der Top-Favorit. Die Nashville Predators machen einen bärenstarken Eindruck. Wir haben also noch viel, viel Gesprächsstoff für die nächsten Tage. Das war Tom Kanzak von Schlittschuhtor.de mit seinem Überblick über die Stanley Cup Playoffs. Vielen Dank, Tom.
Sehr gerne.
Das Volleyball-Bundesliga-Finale der Herren live auf meinsportradio.de. Daniel Hör von Block und Spike kommentiert alle Spiele des Best-of-Five-Finals live aus der Halle. Weiter geht's mit Spiel 2. Nachdem der VfB Friedrichshafen die BR Volleys in Spiel 1 klar mit 3-0 besiegte, sind sie nur noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Am Mittwoch, den 3. Mai ab 19.30 Uhr. Nutze den Hashtag VolleyMSR für deine Kommentare. Block und Spike live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.